Ich lese uns den Predigttext aus Markus 9, die Verse 20 bis 28. Die Heilung eines besessenen Jungen. Man brachte ihn, und so wie der Geist Jesus erblickte, riss er den Jungen hin und her, sodass dieser hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf dem Boden wälzte. Wie lange geht das schon so mit ihm? Fragte Jesus den Vater des Jungen. Von klein auf, antwortete der Mann. Oft hat der Geist ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Wenn es dir möglich ist, sagst du, entgegnete Jesus. Für den, der glaubt, ist alles möglich. Da rief der Vater des Jungen, ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Als Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen, trat er dem bösen Geist mit Macht entgegen. Du stummer und tauber Geist, sagte er, ich befehle dir, verlass diesen Jungen sofort und geh nicht wieder in ihn hinein. Da schrie der Geist auf, riss den Jungen heftig hin und her und verließ ihn. Der Junge blieb regungslos liegen, sodass die meisten dachten, er sei tot. Doch Jesus ergriff ihn bei der Hand, um ihn aufzurichten. Da stand der Junge auf. Als Jesus ins Haus gegangen war und seine Jünger mit ihm allein waren, fragten sie ihn, warum konnten denn wir den Geist nicht austreiben?
Gottes Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf.
Amen. Liebe Gemeinde, wir feiern heute ein Jubiläum. Seit 90 Jahren gibt es die Jahreslosungen. Der schwäbische Pfarrer Otto Riedmüller, er war der männliche Vorsitzende des Christlichen Verbands weiblicher Jugend. Also der schwäbische Pfarrer Otto Riedmüller, der hat erstmals vor 90 Jahren die Jahreslosung sozusagen erfunden, auf den Markt gebracht. Das ist ein Jubiläum, 90 Jahre ist das her. Und wir feiern ein weiteres Jubiläum. Seit 50 Jahren, also seit 1970, werden die Jahreslosungen von der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen herausgegeben. Also seitdem sind auch unsere katholischen Geschwister mit der Jahreslosung versorgt. Protestanten, Katholiken, Freikirchler, sie alle lassen sich mal mehr, mal weniger von einem Bibelvers ein Jahr lang leiten. Und diese Jahreslosung soll aufleuchten, mitten im Alltag der Christinnen und Christen. Wir werden, wenn wir fürs Leben gut beraten sein wollen, in dem Jahr, das vor uns liegt, noch viele weitere Bibelverse lesen und uns Gedanken darüber machen, hören. Wir werden Auslegungen zu Bibelversen hören, wir werden Predigten hören, wir werden uns selber Gedanken machen. Und das ist sehr wichtig, dass wir uns immer selber Gedanken machen über das, was da zu lesen ist, über das, was da steht. Jahreslosungen werden einem manchmal so richtig vor Augen gemalt. Und vielleicht haben einige schon gefragt, wo ist sie denn geblieben, die Jahreslosung des vergangenen Jahres? Und wir sind gespannt auf die neue, die hier hängen wird. Jahreslosungen auf großen Flächen gemalt, Jahreslosungen aber auch auf Lesezeichen. Wenn man so in den christlichen Buchladen hier nebenan geht, ich war noch nicht da die ganzen Wochen, aber wenn ich da hingegangen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich Jahreslosungen in allen möglichen Varianten gesehen, auf Bechern, auf Schlüsselanhängern. 2020 wird Eva Jung die Jahreslosung auf Gläser prägen lassen. Sie soll uns vor Augen sein, die Jahreslosung. Und das ist eigentlich auch ein gutes Anliegen. Die Jahreslosung des vor uns liegenden Jahres ist aus meiner Sicht jedoch wenig geeignet für Schlüsselanhänger oder christliche Kuriosa in irgendeiner Art und Weise. Sie ist nämlich viel mehr. Die Jahreslosung 2020, sie ist echt der letzte Schrei. Sie ist der letzte Schrei. Im wahrsten Sinne des Wortes. Der letzte Schrei eines verzweifelten Vaters. Eines Vaters, der einfach am Ende ist. Und ich werde das nicht so leicht an einem Schlüsselanhänger tragen, diesen letzten Schrei eines Vaters. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wir haben den Predigttext gehört. Es wäre wirklich unredlich, die Jahreslosung aus dem Zusammenhang zu nehmen, zu ignorieren, was da drumherum steht. Es wäre wirklich unredlich, die Jahreslosung zu einem allgemeingültigen Satz nach der Art eines chinesischen Glückskekses zu machen. Na, mal gucken, was mich dieses Jahr begleitet. Das ist seit 90 Jahren bezüglich der Jahreslosung so, aber in diesem Jahr vielleicht besonders auffallend. Achtung, Umfeld beachten. Gucken, was davor und was danach steht. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, das ist in der Wirkungsgeschichte dieses Satzes, wurde er allzu oft als theologisches Musterbeispiel dafür herangezogen, dass Gott dann doch noch irgendwie hilft, selbst wenn man selber überhaupt komplett angefochten ist und gar nicht mehr kann. Aber wenn man sich daran hält, dann klappt es dann doch irgendwie. Aber so einfach lässt sich die dramatische Szene, diese nach Hilfe schreiende Szene, die wir in der Bibel vorfinden, nicht auf theologische Nutzanwendungen runterbrechen. Denn dieser Vers, ich glaube, hilf meinem Unglauben, hat eine Vorgeschichte. Kurz vor dieser Geschichte berichtet der Evangelist Markus von der Verklärung Jesu. Jesus ist mit ein paar Jüngern auf einem hohen Berg. Er wird sozusagen mit himmlischen Scheinwerfern angestrahlt. Es ist gut zu sehen und es ist zu lesen, da eben vor unserer Geschichte, die Kleider Jesu waren hell und sehr weiß, wie sie kein Bleicher auf der Erde weiß kriegen könnte. Also so ganz reines Weiß. Und dann in dieser weißen, herrlichen Szene kommt auch noch eine Stimme vom Himmel, die sagt, das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Markus stellt uns vor der Geschichte mit dem Vater und dem kranken Sohn Jesus geradezu als eine göttliche Lichtgestalt dar, als den mein lieber Sohn Gottes. Und danach dann der absolute Kontrast. Es ist wieder von einem Vater die Rede und wieder von einem geliebten Sohn. Die Scheinwerfer der Lampe sind jedoch erloschen und der Blick richtet sich auf die Szene, die unser Predigttext beschreibt. Jesus ist nicht mehr auf einem Berg. Keine Scheinwerfer mehr, sondern Jesus ist im finstern Tal. Im finstern Tal, wo der Vater eines Kindes so manches Unglück fürchtete, wo dieser Vater so gerne einen Stecken und Stab gehabt hätte, um den bösen Geist zu vertreiben, der seinen geliebten Sohn so oft, wie der Text uns sagt, von Kind auf in unregelmäßigen Abständen ans Leben wollte. Oft hat er ihn ins Feuer oder Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Was für ein tiefes Tal, sowas erleben zu müssen. Das ist schon ein Kontrast, was da vor unserer Geschichte steht. Gerade noch auf dem Berg der Verklärung und jetzt ein Berg voller väterlicher Sorgen. Wie oft hat dieser Vater miterleben müssen, dass sein Sohn bei einem Anfall knapp dem Tod durch Ertrinken im dörflichen Brunnen entronnen ist? Wie oft konnten sie ihn gerade noch vom Brunnenrand wegziehen? Wie oft hatte ihn gerade noch rechtzeitig aus dem eigenen Herd, die Feuerstelle im eigenen Haus, mitten im Haus, wie oft hatte er ihn gerade noch aus dem Feuer rausgerissen? Wie oft ist er am Kiefer klappern, knirschen, man hört es geradezu, wie er es Jesus erzählt. Wie oft ist er am gurgelnden Grunzen seines Kindes, am Zunge zerbeißen mit Blutbad, und dann am elenden Erschöpfungszustand seines Kindes, wie tot wirkte das Kind dann, wie oft ist der Vater daran verzweifelt. Und die Mutter erst. Wie so oft ist von ihr leider nichts zu lesen. Aber mindestens erging es ihr wie ihrem Mann. Das ist mein geliebter Sohn, den sollt ihr heilen. Ihr Mann war zu den Jüngern Jesu gegangen. So erzählte es später selber Jesus. Ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie den bösen Geist austreiben sollen. Sie konnten es nicht. In diesem Text geht es eben nicht nur um den Vater und seinen Sohn. Es geht auch um die Jünger Jesu. Sie haben keine Vollmacht. Sie kriegen es nicht gebacken. Sie kriegen das nicht hin. Sie kriegen so vieles nicht hin, die Jünger Jesu. Und an der Stelle, wo man aufmerksam wird auf die Jünger in diesem Text, da merkt man, dass der Evangelist Markus unterschiedliche Erzählstränge, unterschiedliche Geschichten zusammenbringt, zusammenschachtelt, ineinander schreibt, um damit etwas deutlich zu machen. Die Frage nach Glauben, nach Unglauben, nach Vollmacht, nach Ohnmacht, die Frage nach Wundern, nach Krankheit, die stellt sich allen Menschen, nicht nur diesem Vater und dem Sohn. Diese Frage stellt sich offensichtlich allen Menschen, denen, die mit Jesus unterwegs sind, die mit ihm zu tun haben, und denen, die nur kurzzeitig an seiner Seite zu sehen sind. In diesem Text geht es auch um die Jünger. Und aus dem Mund des Vaters mit einer eher ernüchternden Zusammenfassung. Sie konnten es nicht. Liebe Jüngerinnen und Jünger Jesu der heutigen Zeit, wir sollten ganz vorsichtig damit sein, zu meinen, dass wir mehr, besser, vollmächtiger sein als unsere christlichen Vorfahren zur Zeit Jesu. Denn das können wir uns schon mal auf unsere Schlüsselanhänger, auf unsere Lesezeichen oder auf unsere Wandposter schreiben. Bei Glauben, bei Unglauben geht es nicht um mehr, geht es nicht um erfüllter, geht es nicht um höher, geht es nicht um besser. Die Jünger damals konnten es nicht. Das warf allerdings ein ganz schlechtes Licht auf Jesus. Sind sie nun seine Bevollmächtigten? Haben sie, so wie er behauptet, die Hilfe Gottes auf ihrer Seite? Denn das war das Verständnis in der damaligen Zeit, dass die von dem hohen offiziellen Gesandten dieselbe Macht, dieselbe Befugnis haben, wie der, der sendet. Haben die Jünger nun etwas oder haben sie nichts? Für die Schriftgelehrten, für die Menschenmenge, die da rund um diese Heilungsgeschichte auftaucht, ist jetzt nicht nur die Frage, wie geht die Sache mit dem kranken Sohn zu Ende, sondern vielmehr auch, wie geht die Sache mit Jesus aus? Wenn seine Jünger es nicht schaffen, kann er es denn dann? Hat er die Vollmacht? Vermutlich nicht, weil normalerweise gehört der Sendende und die Gesandten zusammen. Der Fortgang der Geschichte zeigt anderes. Yes, he can. Der kann das. Und nur der. Und nur der. Es ist nicht der Glaube oder der Unglaube der Jünger, der irgendetwas kann oder nicht kann. Es ist nicht der Glaube oder der Unglaube des Vaters, der dieser Geschichte eine Wendung gibt. Es ist allein Jesus, der dieser Geschichte eine Wendung gibt. Als Jesus sah, dass das Volk herbeilief, die Geschichte geht weiter, er hat mit dem Vater gesprochen. Dieser verzweifelnde Schrei, ich glaube, hilf meinem Unglauben, verhallt einfach so. Da passiert nicht mehr. Und dann nimmt die Geschichte einen neuen Ansatz. Als Jesus sah, dass das Volk herbeilief, Jesus knüpft nicht beim Glauben des Vaters an. Er knüpft noch nicht einmal bei dem Schrei des Vaters an. Man überliest das so schnell. Oder man liest das vielleicht so schnell in diesen Text hinein. Als ob Jesus heilt, weil der Vater so geschrien hat, von Glauben und Unglauben gesprochen hat. Liebe Gemeinde, in dieser Geschichte geht es um zwei Dinge. Es ist sozusagen ein Lehrstück über den Glauben und gleichzeitig eine Heilungsgeschichte. Das Lehrstück zum Glauben ist jetzt gerade abgeschlossen. Der Vater, die Jünger, die Volksmenge hat etwas gelernt, hoffentlich. Und jetzt Jesus. Nicht, na gut, weil du so doll geglaubt hast, weil du so doll geschrien hast, gebetet hast, will ich jetzt eine Heilungsstunde veranstalten. Hour of Power oder so. Nein. Jesus macht einfach, was er will. Und was er am besten kann. Und was er immer macht. Und was er am liebsten macht. Was sein ganzes Wesen ausmacht. Er heilt. Er hilft. Er richtet auf. Er gesundet. Er baut auf. Er ermutigt. Er haucht Leben ein. Er richtet auf. Er macht stark. Er verdrängt das Negative. Er fördert das Positive. Du sprachloser und tauber Geist, hemmend und hindernd, du bist nicht für das Leben. Ich gebiete dir, fahre von ihm aus, fahre nicht wieder in ihn. Jesus fördert Leben. Jesus möchte, dass Leben gelingt. Und das macht er einfach und immer. Da setzt er sich durch. Kurzer Exkurs. Du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir. Was für manche wie eine exorzistische Formel klingt, ich gebiete dir, ist für den Evangelisten Markus in erster Linie eine Aussage, die deutlich machen soll, hören und sprechen, darum geht es beim Glauben. Dieser Geist macht taub und stumm, verhindert Hören und Sprechen, sprachlos und taub. So soll ein Ebenbild Gottes nicht sein. Menschen sollen und können hören. Jeder geliebte Sohn, jede geliebte Tochter, jeder Mensch soll Gott auf seine, auf ihre Weise hören. Das ist mein geliebter Sohn. Den sollt ihr hören. Jeder soll Jesus hören können. Und jeder soll sprechen können als Antwort auf diese Stimme Gottes. Hören und sprechen. Nicht taub und stumm sollen wir Menschen sein. Denn alle sollen, dürfen, können sich Jesus glaubend anvertrauen. Und das sollen sie auch. Wenn wir Gottes Stimme hören, sollen wir sprechen, sollen wir antworten. Böse Geister machen uns taub und stumm. Wenn im Weltbild des Markus von Geistern die Rede ist, dann sollten wir heute in Glaubensfragen nicht zu exorzistischen Formeln greifen. Wir sollten fragen, wo hindert mein Leben? Wo hindert meine Art zu glauben? Oder wo hindert auch mein Verhalten mich und andere daran, dass ich Gott höre, dass ich mich vertrauensvoll ihm zuwende, dass ich ihm antworte? Wo hindert mich mein Leben, meine Art zu glauben daran, zu sagen, mein Gott, mein Helfer, mein Aufrichter? Es geht in dieser Geschichte nicht in erster Linie um die Quantität des Glaubens. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, ich will mehr, ich möchte intensiver, ich möchte vollmächtiger. Und es geht auch nicht in erster Linie um eine Heilungsgeschichte, die wir bestaunen sollen. Es geht meines Erachtens darum, ob wir uns ganz und gar im Hören und mit unserem Reden Gott anvertrauen wollen. Ob wir Jesus das zutrauen, ihm vertrauen, dass er mit uns auf den hohen Bergen unseres Jahres 2020 in allen schönen Momenten unterwegs ist. Es wird für uns alle Momente geben in dem Jahr, das vor uns liegt, die werden so fast wie der Berg der Verklärung aussehen. Da wird es Sonnenschein geben, da wird es richtig schön sein. Es wird Momente in unserem Jahr geben, da werden wir sagen, oh, ist das Leben nicht einfach herrlich? Vertrauen wir uns in solchen Momenten Gott an, sagen wir, ach Gott, ist das schön, dass ich das erleben darf? Ist das herrlich, dass ich diesen Moment in mich aufsaugen darf? Und ich glaube, dieser Text fragt uns auch, ob wir Jesus zutrauen, ihm vertrauen, dass er mit uns in den tiefsten Tälern unseres Jahres 2020 ist. Es wird Situationen geben, die nach Dunkelheit aussehen. und die nach bösen Geistern riechen. Aber auch dann dürfen wir sagen, ach Gott, ist das schön, dass du bei mir bist. Dass du vielleicht der Einzige bist, der jetzt bei mir ist. Und es hängt nicht an unserem Glauben und an unserem Unglauben, ob wir das sagen können. Es hängt an Jesus, der das in uns bewirkt, der uns den Glauben schenkt, immer wieder neu. In der Hinführung zur Geschichte nennt Jesus alle Leute, die da kommen, die Schriftgelehrten, die Volksmenge, die Jünger, ganz im Sinne alttestamentlich prophetisch mahnender Gottesworte, ihr ungläubiges Geschlecht. Auf seinen eigenen Glauben, ob klein, ob ungläubig, ob gläubig, sehr gläubig oder sogar super fromm gläubig, sollte sich wirklich niemand im Jahr 2020 verlassen. In dieser Szene, als Jesus sagt, ihr ungläubiges Geschlecht, da ist es fast so, als ob er den Schrei des Vaters vorwegnimmt. Oh, ihr ungläubiges Geschlecht, ich fass es nicht. Das ist aber keine Verurteilung, sondern einfach nur eine, ja, so ist das. Ich verstehe es ja auch. Ihr seid ja alles nur Menschen. Und er macht seine Jünger nicht fertig, dass sie nicht können. Nein, Jesus handelt dann einfach. Die Jahreslosung ist wirklich der letzte Schrei. Mich verweist die Jahreslosung an die Seite derer, an deren Seite Jesus auch war. Und Jesus dann einfach angenommen hat. Und wo er dann einfach geheilt hat. Wo er einfach geholfen hat. Mich verweist die Jahreslosung an die Seite der verzweifelten Väter und Mütter. An die Seite der verzweifelten Kinder. Mich verweist die Jahreslosung an die Seite der Leidenden. An die Seite der Zerbrochenen, die einfach nicht mehr können. Mit ihnen will ich rufen. Mit ihnen will ich schreien. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Es geht in dem Lehrstück des Glaubens bei Markus wohl um einen Glauben, wie er nur aus Leid und Not geboren wird. Flehentliche Hoffnung. Ach bitte Gott. Ein Greif nach dem letzten Strohhalm. Eine fast blinde Erwartung, die sich mit aller Kraft an Gott hängt. Den Jesus in dieser Geschichte, den bestaune ich mal wieder. Jesus, der den ungläubigen Glauben dieses Mannes stehen lässt, ernst nimmt. Ich staune über Jesus, der dann einfach das macht, was er am liebsten macht. Helfen, heilen, aufrichten. Und ich staune auch über wenig oder ganz doll glaubende Christinnen und Christen, mit denen ich gemeinsam unterwegs bin, die ihre Loblieder auf den Bergen und Hügeln singen, die aber auch die Schreie aus dem Tal mit hörbar werden lassen, auch in unseren Gottesdiensten. Ja, es ist wohl so, nicht nur Hillsong, sondern auch Blues im Tal, im Glaubenstal. Und ich staune über Menschen in Altona, in Hamburg, in unseren Nachbarschaften, hier, die vielleicht jetzt noch nicht hier sind. Aber ich darf viel mehr ungläubigen Glauben bei Leuten vermuten, die mit Glauben in meinem Sinne nichts am Hut haben und mit unserer Gemeinde vielleicht schon gar nicht. Und ich gehe eigentlich ganz erwartungsvoll in die Zukunft, stelle mich neben die Menschen, neben den Vater im Text, wenn ich vielleicht gerade noch gar nichts sehe. Ihm möchte ich vertrauen, diesem Jesus. Sein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, und das werden wir dann schon sehen. Amen.